Wir feiern hier einen wunderbaren Gottesdienst mit Blick auf den Muttertag und wollen natürlich ganz bewusst heute die Mütter, die Frauen in den Blick nehmen. Die Leiterin eines Missionswerks hatte mal zu dem Thema Engagement in der Mission gesagt, dass die meisten Christen sagen: Herr, hier bin ich, ich will gehen, sende meine Schwester. Warum? Weil tatsächlich in der Mission mehr Frauen tätig sind als Männer, und zwar deutlich mehr. Und das ist interessant. Da wollen wir uns heute auch gleich noch mit beschäftigen. Muttertag ist ja ein Tag der Wertschätzung, der Aufmerksamkeit für unsere Mütter, für meine Mama. Für jeden, jeder hat eine Mutter. Insofern ist für jeden heute ein besonderer Tag und für die Frauen. Aber natürlich soll es nicht nur einmal im Jahr die Wertschätzung und Aufmerksamkeit geben, sondern eigentlich jeden Tag. Und ihr lieben Kinder und ihr lieben Männer, wir sollen uns bloß daran erinnern, regelmäßig, dass wir jeden Tag unseren Müttern, unseren Frauen die Wertschätzung entgegenbringen, die sie verdient haben, die sie brauchen. Und deswegen haben die Kinder ja auch eine Blume gemacht, die lange hält. Natascha hat das gerade eben schon gesagt. Die Blumensträuße, die heute und morgen vor allem verschenkt werden, die verwelken schnell. Aber die Tulpe, die hält ein bisschen. Wertschätzung ist jeden Tag dran. Wertschätzung für jeden Menschen und ganz besonders natürlich auch der Frauen. So, und ihr wisst ja, dass ich mich mit euch durch den Römerbrief durchpredige. Und wenn man jetzt diese beiden Worte, Wertschätzung der Frauen und Römerbrief bzw. Paulus zusammen sagt, dann denkt man, das könnte schwierig werden. Paulus ist ja nicht unbedingt als so der größte Frauenfreund bekannt. Ich will ihn ein wenig aus der Ecke rausholen, denn wenn wir das so hören, dann denken wir immer erst an die Texte aus dem 1. Korintherbrief. Können wir auch gleich nochmal kurz drauf schauen. Aber wir wollen ja den Römerbrief lesen und tatsächlich ist das unterschiedlich. Ich möchte mit euch als erstes mal über dieses Thema Frauen und Paulus reden. Das ist ganz wichtig. Dann nochmal genau, was wir im Römerbrief finden. Und als drittes natürlich zum Thema Frauen und Gemeinde. Und überschrieben ist meine Predigt ja mit dem Stichwort Leiterinnen und zwar ohne großes I. Leiterinnen, nur einfach feminin, so wie es sein soll. So, Paulus. Paulus, war der wirklich ein Frauenhasser? War das so? Ja, man sagt ihm das so nach. Ne? Was fällt uns ein? Die Frau, die soll ein Kopftuch tragen und überhaupt. Und schweigen soll sie in der Gemeinde, steht im 1. Korinther 14. Interessant ist, wenn man diesen Text, der erste steht 1. Korinther 11, 1 bis 16, der andere 1. Korinther 14, 33 bis 38. Müsst jetzt nicht aufschlagen, ist nur so für jemanden, der es mal aufschreiben möchte. Oh. Wenn man diese beiden Texte sich anschaut, wird man schnell feststellen, dass sie, wenn man sie so absolut nimmt, als wenn die Frauen bitte schön immer schön in der Gemeinde zu schweigen hätten und bitte schön sich auch immer schön verschleiern sollen, dass sie eigentlich widersprüchlich sind. Warum? Weil Paulus nämlich im ersten Text sagt, die Frauen sollen beim prophetisch reden und beim Gebet bitte schön sich irgendwie bedecken, das war damals üblich. Aber wenn sie beten und prophetisch reden sollen, dann können sie ja nicht schweigen. Also irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Kann man auch ganz leicht lösen, die Problematik. Paulus argumentiert auch in diesen Texten sehr kulturell. Es geht letzten Endes um ein konkretes Problem bei den Korinthern. Es gibt viele Probleme bei den Korinthern. Und offensichtlich gab es da ein paar Frauen, die haben Paulus das Leben sehr schwer gemacht. Und die spricht er dort an. Wir wollen aber in den Römerbrief schauen, weil der nicht so problemorientiert, sondern tatsächlich geistlich orientiert ist. Wenn wir bei uns über das Thema Frauen nachdenken, dann stellen wir fest, dass Frauen in der Gemeinde den Laden am Laufen halten. Gibt es keine zwei Meinungen zu. Aber weltweit oder in der Kirche, in der Organisation deutlich unterrepräsentiert sind. Und auch in der Geschichte wurden oftmals die Frauen, und zwar nicht zuletzt wegen dieser Paulustexte, nicht sehr respektvoll behandelt. Ich weiß, es gab zu allen Zeiten Predigerinnen und manch einer hat sich böse Sachen anhören müssen. Von uns nicht. Und ich weiß, dass Nele sich damals sehr wohl gefühlt hat bei uns. Das ist deswegen irritierend, weil eigentlich die Geschichte unserer Kirche untrennbar mit einer geistlichen Frau verknüpft ist. Ellen White ist die prägende Figur unserer Kirche und ich denke, das sollten wir Brüder, wir Männer nicht vergessen, dass Gott durch Frauen zu uns gesprochen hat, durch eine Frau ganz besonders. Und deswegen ist es auch meiner Ansicht nach besser, von Ellen White oder Ellen G. White zu sprechen, als von dem Geist der Weissagung. Warum? Das ist ein grammatikalisches Problem. Manch ein Mann sagt lieber Geist der Weissagung, weil man dann nicht von einer Frau reden muss. Es ist aber eine Frau. Gott hat sich eine Frau ausgesucht, um zu uns zu reden. Und das ist wichtig. Denn das hat Gott schon immer so gemacht. Wenn wir durch die Bibel schauen, stellen wir fest, wie oft Gott Frauen nutzen konnte, gerufen hat in seinen Dienst. Ich habe vor vielen Jahren, als ich ganz neu hier war und Nele angekündigt war und zu uns kommen sollte als Pastorin, eine Predigt über Deborah gehalten. Deborah im Richterbuch, ganz fantastisch. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber diese Frau war Richterin, sie war Prophetin, sie war die Leiterin ihres Volkes damals. Frauen waren Regentinnen, Propheten habe ich schon gesagt, Richterinnen, es waren Führungspersönlichkeiten, auch in der Bibel, auch im Alten Testament. Auch wenn, und das gehört natürlich auch zur Wahrheit, die Mehrheit der Bibel von einem patriarchalischen System geprägt ist und natürlich die Männer in der Überzahl sind. Aber Gott war da nicht so einseitig und ist er bis heute nicht. Wenn wir den Römerbrief aufschlagen, dann ist jetzt Kapitel 16 dran. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne schon mal aufblättern. Und wer das schon hat, der wird feststellen, wir sind ja in den abschließenden Grüßen gelandet. Was kann man denn aus einem Grußkapitel für bedeutende Lehren herausziehen? Ja, ihr Lieben, wen lässt denn Paulus grüßen? Wen erwähnt denn Paulus hier wertschätzend am Ende, ja, wie wir heute sagen würden, seines bedeutendsten Briefes, den wir in der Bibel finden? Und wer wird als erstes erwähnt? Phoebe, eine Frau. Er erwähnt jetzt mehrere Menschen, die ihm wichtig waren, die die Gemeinde besonders geprägt haben, die in Rom waren, Menschen, die also dort auch angesehen und geschätzt waren, um so ein bisschen seinen Kontakt zu den Römern herzustellen und zu sagen, ja, der und der und den, grüßt die ganz lieb, in Klammern, die können bestätigen, dass das stimmt, was ich hier erzählt habe. Und er erwähnt dort, sage und schreibe, 8 Frauen, die eine bedeutende Rolle in der Mission gespielt haben. Ich möchte nicht alles anschauen, aber wenn wir reinschauen, da ist, wie gesagt, Phoebe, dann wird dort Priska und Aquila genannt, dann ist dort Maria, also Priska ist die Frau, Aquila ist der Mann, Maria, Junia, Tryphena und Tryphosa und Persis, 3 Frauen, Missionsarbeiterinnen, Julia wird genannt, die Schwester des Neros, da haben wir leider nicht den Namen. Und dann noch etliche Ehepaare, die Gastgeber von Gemeinden waren. Wir schauen uns mal 2 Frauen aus dieser Reihe an, weil das wichtig ist. Und als erstes Phoebe. Ich muss den Text lesen. Ups. Ich bin heute etwas verwirrt, es tut mir sehr leid. Wir schauen einmal hinein, Römer Kapitel 16. Und ich lese mal die ersten paar Verse dort. Römer 16, Abvers 1. Dort schreibt Paulus, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, den Heiligen würdig und ihr beisteht, wo immer sie euch braucht. Denn auch sie ist seit vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Phöbe, eine Dienerin der Gemeinde. Was dort steht, ist Diakon. Und zwar einfach nur dieses Wort, dieses Amt, Diakon. Also in der, das ist ein bisschen Grammatik, müssen wir, damit wir verstehen, was sie hier macht. Er sagt nicht einfach nur, sie ist eine Dienerin, eine Helferin, so wie jemand, der eben, keine Ahnung, das Geschirr abgeräumt hat, sondern es gibt ein Amt in der Bibel, das nennt sich Diakon. Und Phöbe war der Diakon der Gemeinde in Kenchrea. Kenchrea liegt etwas östlich von Korinth in Griechenland. Und sie war eine Unterstützung, sie war eine Patronin, dieses Wort Patron steht dort, der Gemeinde und auch für Paulus. Wenn Paulus hier den Römern sagt, sie ist eine Patronin gewesen, eine Unterstützerin, eine Fördererin, dann ist das für die Römer ein klangvolles Wort. Ein Patron, das ist ein Sponsor, das ist jemand, der Menschen finanziert und unterstützt, gönnt, vielleicht eine Schirmherrin, so in etwa, so müssen wir dieses Wort hören. Und sie war eben Diakon. Das Amt des Diakons ist uns in der Bibel bekannt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6, und wird später auch nochmal erwähnt im 1. Timotheus 3. In Apostelgeschichte 6 wird berichtet, wie die Apostel, die Jünger Jesu, die ja damals die Gemeinde geleitet haben, viele Aufgaben hatten. Und sie sagten, das ist nicht gut, wenn wir alles machen müssen. Wir brauchen Leute, die mit uns unterstützen, die mit uns leiten. Es ging ganz konkret um die Armenfürsorge. Und dafür wurden Diakone gewählt. Oh, da kommen wir doch ganz gut mit. Interessant ist, dass diese Diakone, zum Beispiel Stephanus ist einer von diesen, eben nicht nur, ich sag mal, eine antike Form der Tafel geführt haben, sondern Stephanus war auch ein Evangelist, der hat auch gepredigt, wie die anderen Diakone auch. Diakon war also ein Verkündiger, ein wichtiger Leiter. Und wenn wir heute überlegen müssten, was wäre denn ungefähr das in unserer Gemeinde, was damals der Diakon gemacht hat, dann würden wir bei dem Thema Gemeindeleiter, Gemeindeleitung herauskommen. Das entspricht ungefähr dem, was damals die Diakone gemacht haben. Das heißt, die Gemeinde in Kenchrea hatte eine Gemeindeleiterin namens Phöbe. Offensichtlich eine Frau, die auch viel gereist ist und auch wohlhabend war, denn sie ist ja nach Rom gereist und man vermutet, dass sie den Römerbrief mitgenommen hat und den Römern übergeben hat. Als zweites möchte ich gerne mit euch über Junia reden. Junia finden wir in dem, einfach nur ganz kurz, im Vers 7. Grüßt Andronikus und, bei mir steht Junias im Text, grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Aposteln ausgezeichnet sind, die schon vor mir Christen waren. Auch wieder ein bisschen Grammatik nötig. Junias ist nicht richtig übersetzt. Es müsste Junia heißen. Das war tatsächlich ein Ehepaar, Andronikus und Junia. Wen soll man grüßen? Akkusativ, also man kann das so ein bisschen nachvollziehen. Und diese Akkusativform, die steht hier auch. Tatsächlich ist aber bekannt, dass in der Antike dieser Name Junia nur als Frauenname verwendet worden ist. Es gäbe auch eine maskuline, eine männliche Form, das wäre Junianus. Also hätte dort Andronikus und Junianus stehen müssen, wenn ein Mann gemeint wäre. Also es geht um eine Frau. Ein Ehepaar, Andronikus und Junia, die offensichtlich als Apostel-Ehepaar in der damaligen neutestamentlichen Gemeinde unterwegs waren. Sie waren Judenchristen und auch schon vor Paulus bekehrt und haben auch schon vor Paulus das Apostelamt übernommen. Das erwähnt er dort ja. Interessant ist, dass Andronikus und Junia als Apostel bezeichnet werden. Junia war also nicht nur die Frau eines Apostels, das gab es natürlich auch, wird an anderen Stellen erwähnt. Petrus zum Beispiel war verheiratet und Petrus hat auch seine Frau mit auf Reisen gehabt, aber sie wird nicht namentlich erwähnt. Hier sagt er aber, Andronikus und Junia, die sind beide ausgezeichnet unter den Aposteln. Ganz besondere Menschen, die offensichtlich auch für Paulus eine wichtige Rolle gespielt haben. Apostel ist auch ein Leitungsamt in der ersten Gemeinde gewesen. Ursprünglich nennen wir die 12 Jünger Jesu, die Apostel. Aber wenn wir das Neue Testament ein bisschen weiterlesen, stellen wir fest, 1. Korinther 15, Vers 7, da wird berichtet, dass es Apostel gibt über die 12 hinaus. Dass auch andere als Apostel genannt werden. Und einen ganz prominenten Kandidaten haben wir sowieso hier. Paulus ist auch ein Apostel und war keiner der 12 Jünger Jesu. Apostel wird auch als Geistesgabe und als Amt in der Gemeinde erwähnt. Wenn wir uns die Listen anschauen, wo so Geistesgaben erwähnt werden, im 1. Korinther 12 oder Epheser 4, Vers 11. Apostel waren gewissermaßen die oberste Leitungsebene der Kirche, die es damals gab, der neutestamentlichen Gemeinde. Waren diejenigen, die so übergemeindliche Leiter waren. Apostel reisten von Ort zu Ort, waren auch Missionare natürlich, von Paulus wissen wir das ja auf jeden Fall, aber sie hatten auch in wichtigen theologischen oder gemeindemäßigen Fragen Entscheidungen zu treffen. Wir erinnern uns, dass das sogenannte Apostelkonzil, in Apostelgeschichte 5 wird das berichtet, 15 wird das berichtet, da haben sie wichtige Fragen geklärt, die Gemeinde damals betrafen. Wenn wir also heute überlegen würden, was wäre denn am ehesten unser Apostelamt, würden wir in dieser Ebene Vereinigungsleitung, Verband, Generalkonferenz ankommen. Das waren diese Ämter, wo eben Apostel tätig waren. Und unter anderem gab es dort ein Ehepaar, die beide diese Aufgabe wahrgenommen haben. Wenn wir uns also tatsächlich nur aus den Grüßen heraus anschauen, wen wertschätzt Paulus, dann sind dort auch viele Männer dabei, natürlich, aber es sind auch Frauen, die bedeutende Leitungsämter in der damaligen Gemeinde innehatten. Leitungsämter, die auch heute noch wichtig sind für uns als Ortsgemeinde oder auch als Kirche. Sie erfahren Wertschätzung und Erwähnung durch Paulus. Es geht ja sogar so weit, dass Paulus sich sogar Unterstützung gerade von ihnen erhofft. Und ich denke, wenn Paulus so wertschätzend auf diese Frauen schaut, die ihn unterstützt haben, die die Gemeinde geprägt haben, dann sollten wir es ihm nachtun. Sollten wir von ihm lernen und wahrnehmen, welche wichtigen Aufgaben in unseren Gemeinden und in unserer Kirche von Frauen erledigt werden und sie entsprechend wertschätzen. Und damit bin ich beim dritten Punkt angelangt. Frauen in unserer Gemeinde. Ich glaube, ich erzähle euch nichts Neues. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Frauen und Männer in allem in der Gemeinde als gleichberechtigt und gleichwertig angesehen werden sollten. Das entspricht dem biblischen Menschenbild. Das lesen wir im Schöpfungsbericht. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Zum Ebenbilde Gottes schuf er sie. Die beiden, Mann und Frau, sind das Ebenbild Gottes. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und das wird uns häufig in der Bibel und auch gerade im Neuen Testament immer wieder vermittelt. Petrus reist zu dem Hauptmann Cornelius, etwas, was ein Jude damals niemals gemacht hätte. Aber Gott hat ihm gezeigt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und das sagt er in Apostelgeschichte 10, 34. Er kommt dorthin, sieht die Menschen vor sich versammelt und sieht, Gott unterscheidet nicht, in dem Fall zwischen Juden und Heiden. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, sagt er. Und Paulus sagt selber im Galater 3, 28, dass es vor Christus egal ist, ob einer Jude oder Grieche ist, Sklave oder Freier, Mann oder Frau. Frauen und Männer sind gleichwertig und sollten gleich angesehen werden, weil dies der Realität Gottes und der Realität der Bibel entspricht. Wir haben festgestellt, dass Frauen bedeutende Ämter im Neuen Testament aufgenommen haben und dass auch im Alten Testament Gott Frauen in wichtige Aufgaben und als Prophetinnen beruft hat. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf uns, auf unser Denken, auch in unserer Kirche. Ihr erinnert euch, vor ein paar Jahren gab es eine heiße Diskussion zum Thema Ordination der Frau als Pastorin. Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, die Diskussion ist lange geführt worden, aber ich finde, man kann doch vor dem Zeugnis der Bibel nicht die Augen verschließen. Meine Position ist, entweder werden Frauen und Männer gleichermaßen eingesegnet oder gleichermaßen nicht eingesegnet. Ich sehe keinen Unterschied aus der Bibel, warum die einen gesegnet und die anderen nicht gesegnet werden sollen. Tatsächlich ist unsere bisherige Praxis, nur Männer als Pastoren einzusegnen, faktisch, ja, kryptokatholisch. Es ist wie eine Priesterweihe. Aber ich bin kein Priester. Wir sind alle Priester. Und deswegen sollte man Menschen einsegnen für den Dienst, zu dem Gott sie berufen hat. So wie es die neutestamentliche Gemeinde gemacht hat. Männer und Frauen. Für die Aufgaben, die sie übernehmen, brauchen sie doch den Segen Gottes. Aber so viel nur dazu, weil das ist ein heißes Eisen. Lasst uns lieber auf uns schauen, weil uns interessiert nicht, was in der GK passiert, uns interessiert, was in Lüneburg passiert und in unserer Gemeinde. Lieben Männer, schaut euch mal so ein bisschen um. Nehmt so wahr, wer hier so sitzt. Und jetzt stellt euch mal vor, all die Frauen, die hier sind, die würden keine Leitungsämter wahrnehmen. Die würden nur kochen. Oder vielleicht die Kinder, oh, die Kinder dürfen so noch, ne? Überlegt mal, was hier noch bleiben würde. Also erstmal, unser Gottesdienst wäre ziemlich trocken gewesen ohne dich, Natascha. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde hier fast alleine stehen. Und das will ich nicht. Und das will auch Gott nicht. Ich glaube, Gott beruft, indem er Menschen begabt. Und dann ist es ja ganz einfach zu schauen, welche Gaben hat Gott dir geschenkt, dazu ruft er dich. Und wenn Gott Freude daran hat, eine Frau zu begaben, einen Gottesdienst zu leiten, Klavier zu spielen, zu lehren oder eben auch meinetwegen den Kindergottesdienst zu leiten, wo Gott jemanden begabt, da soll er sich einbringen. Oder sie. Das ist doch ganz selbstverständlich. Und wenn ich mir das anschaue, dann stelle ich fest, Gott will offenbar sehr viele Frauen in Leitungsämtern haben, weil er sehr viele Frauen mit Leitungsgaben begabt hat. Auch Männer, erfreulicherweise. Aber eben nicht exklusiv. Ich habe neulich in einer Bibelstunde eine Bibelschülerin gefragt, wie sie das so erlebt. Sie ist Kind aus der Gemeinde und kennt halt ihre Gemeinde, ich kenne ihre Gemeinde nicht, das ist ein bisschen kompliziert, ihr werdet sie noch kennenlernen. Aber ich habe sie gefragt, wie sie ihre Rolle als Frau in der Gemeinde erlebt. Und sie hat ein bisschen nachgedacht und sie sagte, es hängt von den Männern ab. Also wie ich mich als Frau in meiner Gemeinde fühle, das bestimmen eben auch die Männer, wie sie mich behandeln. Ich glaube, sie hat nicht so schlechte Erfahrungen gemacht, keine Sorge. Aber das hängt davon ab. Und letztendlich zeigt mir das, wir brauchen häufiger mal so einen Muttertag oder einen Frauensabbat oder solche Dinge, um uns zu erinnern, dass wir manchmal ein wenig nachlässig sind in unserer Wertschätzung. Als Kirche sowieso, das müssen wir so in aller Kritik sagen, aber vielleicht auch manchmal als Gemeinde. Denn Fakt ist, so sehr unsere Gemeinde tatsächlich von in der Mehrheit Frauen geleitet und geführt und organisiert und gemanagt wird, gibt es doch ein großes Missverhältnis im Vergleich zum Predigtamt. Wir haben in unserem Konvent noch Kirsi. Ich freue mich so sehr, dass wir wieder eine Frau in unserer Nähe haben. Dann gibt es in unserer Vereinigung noch darüber hinaus Annette Schild, die Pastorin in Barmbek ist. Und das war die Geschichte. Mehr nicht. Und wir sind bestimmt 50 Pastoren. 2 Frauen? Da fehlt doch was. Und das hat nicht in erster Linie was mit der Ordinationsfrage zu tun. Also meines Wissens. Also ich habe nicht gehört, dass eine junge Frau gesagt hat, ich würde so gerne Pastorin werden, aber nö, werde nicht ordiniert. Die tragen das alle mit, die halten das auch aus. Auch Nele war mit Begeisterung bei uns Pastorin, ja. Und auch Kirsi und Annette machen das so. Aber wir müssen als Gemeinde unsere Töchter motivieren, auch auf diesen geistlichen Ruf Gottes zu hören. Hätte Deborah einen Vater gehabt, der gesagt hätte, was, du willst Prophetin werden? Hallo, du bist ein Mädchen, das funktioniert nicht. Dann wäre die Geschichte der Israels anders verlaufen. Wenn Phoebe gesagt hätte, nein, ich kann doch nicht das Amt der Diakonin übernehmen, vielleicht wäre uns gar nicht der Römerbrief überbracht worden. Und Paulus hätte auch ein Problem gehabt, denn er war ja von ihr abhängig, sie hat ihn ja versorgt. Wir sollten unsere Frauen, unsere Mädchen, unsere Töchter motivieren, genau auf Gott zu hören. Und wenn eine von ihnen den Ruf ins geistliche Amt spürt, sollten wir sie darin unterstützen. Und das hängt dann in dem Fall nicht nur von den Männern, sondern von der Gemeinde ab. Ob wir begeistern können für das Predigtamt. Übrigens, nebenbei gesagt, dürfen die Jungs auch gerne sich begeistern lassen, denn wir haben tatsächlich zu wenig Pastoren und es ist toll, mit Gott und für Gott zu arbeiten. Kann ich nur empfehlen. Insofern, und damit möchte ich gerne jetzt meine Betrachtung dieses Kapitels im Römerbrief schließen, möchte ich zwei Rufe aussprechen. Einmal einen Ruf an die Frauen. Liebe Schwestern, liebe Mädchen, wir Männer sind ohne euch nicht komplett. Das haben wir damals in Eden kapiert. Gott hat es uns gesagt. Wir brauchen euch und ihr braucht uns. Wir brauchen euch auch in leitenden Aufgaben, in unserer Gemeinde, in geistlichen Diensten und besonders im Predigtamt fehlt ihr uns. Wir schätzen euch in dieser Aufgabe und wir wollen hören, was Gott euch, durch euch uns zu sagen hat. Und jetzt gibt es einen Ruf an die Männer. Ihr lieben Männer, so wie ihr mit euren Frauen, den Mädchen, den Töchtern, den Schwestern umgeht, bewirkt ihr, ob sie sich wertgeschätzt fühlen oder nicht. Wir haben ganz viel Anteil daran, ob jemand sich traut, in einer Gemeinde dem Ruf Gottes zu folgen oder nicht. Blumen zum Muttertag sind toll und sollten nicht fehlen, aber Anerkennung und Liebe sind von Dauer. Und dazu seid ihr, sind wir gerufen. In diesem Sinne wünsche uns Gott, dass wir immer mehr, oder gebe uns Gott, dass wir immer mehr sehen, wie Gott Menschen, Männer und Frauen begabt, in seinen Dienst ruft und wir uns engagieren für das, was er uns aufs Herz legt.